Hallo Kathi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Marie.
Ich wollte dich fragen, ob du glaubst, ich glaube, ich muss kurz dazu ausholen, ob du glaubst, dass wir Zentauren sind. Weil ich einen Brief entdeckt habe, den Nietzsche an Erwin Rohde geschrieben hat, in dem er sagt, in mir sind mittlerweile die verschiedenen Disziplinen so zusammengewachsen, dass ich nächst Zentauren gebären werde. Und Nietzsche war ja bekanntermaßen ein Mehrfachtalent, also Philologe, künstlerisch sehr begabt und hat in seinem Schreiben, glaube ich, was zu der Zeit auch besonders unüblich war, versucht, die Disziplinen nicht auseinanderzuhalten, sondern zu vermischen. Mhm. Und das ist ja was uns beiden sehr vertraut ist eigentlich. Mhm. Weil wir beide unseren Hintergrund in der Kunst haben, beziehungsweise du noch im Design vor der Kunst.
Mhm. Ich frage mich gerade mit, ob wir Zentauren sind oder ob wir Zentauren gebären.
Genau, also das wäre meine nächste Frage
gewesen. Wäre die Frage. Also, ja. Weil um einen zu gebären, muss man ja wahrscheinlich ein Teil davon sein. Also entweder, also wenn ein Zentaur sich tatsächlich aus zwei Teilen zusammensetzt, und es könnte ja auch mehr sein, aber man muss wahrscheinlich dann ein Teil davon sein, um der leibliche Elternteil des Zentauren zu sein.
Du hast genau den Punkt getroffen, der mich an diesem Zitat zum Nachdenken gebracht hat, weil ich dachte, wen meint Nietzsche eigentlich mit dem Zentaur? Meint er eigentlich sich selbst? Oder meint er, weil es ist ja so ein Doppelbild da drin. Also einerseits sagt er, in mir sind die Disziplinen so zusammengewachsen, dass ich jetzt Zentauren gebären werde. Also er ist irgendwie geteilt und zusammengewachsen, was irgendwie andeutet, dass er ein Mischwesen oder ein hybrides Wesen oder zumindest ein hybrider Denker ist. Und dann spricht er aber eben davon, dass er Zentauren gebären wird.
Ich denke, wahrscheinlich hängt es damit zusammen, ob man die Disziplinen, wenn er sagt, in mir sind die Disziplinen so weit zusammengewachsen, ob er die als was Externes oder was Internes sieht, auf eine Art und Weise, also die Disziplin, ob die ein Teil von ihm ist oder nicht.
Weil du meinst, es ist eigentlich ein Kontinuum, er trennt gar nicht so in Schaffen und also in Autor und Werk.
Vielleicht nicht, vielleicht schon. Also eben, da müsste ich im Kontext, also weiß ich nicht, wie er es gemeint hat, aber wenn er sagt, die Disziplinen sind in ihm so zusammengewachsen, kommt aus diesem Zusammenschluss wohl der Zentaur raus.
Ja.
Als geborener Zentaur wohl. Und dann sind die aber doch extern von ihm, weil die Disziplinen ja dann in ihm drin, also wie in so einer, da muss man vielleicht Nietzsche als das Gefäß Nietzsche sehen.
Ja. Ich fand auch ganz toll diese mütterlichen Metaphern.
Und überleg dir mal, wie weh das tut, einen Zentauren zu gebären. Ich meine, der hat verdammte Hufe.
Ja, ich finde auch, ich habe mir dann angefangen, Bilder anzugucken von Zentauren im Netz und bin auf ein ganz, ganz interessantes Detail der Zentauren gestoßen. Die sind meistens männlich. Ich weiß eigentlich gar nicht, ob es weibliche Zentauren gibt. Ich glaube, dass die Zentauren eigentlich dann Stuten besteigen, wenn sie sich vermehren. Aber die männlichen Zentauren, es ist unklar, wo sich die Geschlechtsorgane befinden. Also nimmt man die Eier vom Mann oder nimmt man die Eier vom Pferd? In einigen Abbildungen ist es so, dass das Pferd ganz klar, also dass die Potenz beim Tier liegt und der Mann eher der geistige Aufsatz für das Tier ist. Und auf einigen Abbildungen ist es aber auch so, dass der vordere ganze Teil männlich ist, also menschlich ist. Und also die Vorderbeine auch. Und dann
also dass nur der Po hin.
Genau, dass das Geschlecht zwischen den menschlichen Beinen hängt.
Ah.
Das finde ich aber irgendwie schon eine ganz tolle Irritation, eine tolle bildliche Irritation. Was will man eigentlich von dem Bild? Will man sozusagen die tierische Potenz oder das Animalische vom Tier und dann aber gesteuert von dem menschlichen Geist? Und der ist dann unkörperlich?
Das wäre ja so das klassische. Eigentlich das Bild aus der Klassik und aus der, also wo griechische Sagen eben auch herkommen und griechische Mythologie, dass eigentlich schon der Mensch und vor allem der Mann, was auch bis zum Mittelalter und danach noch lange irgendwie blieb, dass der Mann halt eben das Geistige, das Brain, das Gehirn darstellt.
Ja.
Ja, und dazu hat er ja auch noch Potenz, ich meine, ist ja auch wichtig, wollte ich nicht vergessen. Entschuldigung.
Das ist schon ein ganz gutes Wesen. Genau, und die... Die Zentauren sind irgendwie deswegen, Also was mir daran gefällt, oder was ich, deswegen habe ich dir diese Frage gestellt, ob wir Zentauren sind oder ob wir Zentauren hervorbringen. Also weil dieses Zusammenwachsen der Disziplinen ist natürlich schon ein Gedanke, den ich wahnsinnig spannend finde, den ich irgendwie, der für meine Arbeit wichtig ist, der für deine Arbeit auch sehr wichtig ist.
Und wie?
Ja. Weil du ja irgendwie aus der Kunst kommst, jetzt auch einen PhD schreibst. In welchem Fach?
Es ist tatsächlich Fine Art noch.
Ja.
Also ich würde sagen, es ist, was vielleicht früher Art Writing war und eben gemischt mit Philosophie, also in diesem doch breiteren Feld, was die Kunst dann doch irgendwie okkupieren kann auf verschiedenen Ebenen.
Ja.
Also eigentlich kennst du ja auch, also eigentlich ähnlich wie bei dir, wobei du jetzt ja mehr in Philosophie drin bist, also indirekt Philosophie, was aber auch diese Trennung der Disziplinen in Deutschland ist, wohingegen in England das ja doch irgendwie ziemlich ineinander fließt, auch wenn man Fächer wie Visual Cultures oder Cultural Studies anguckt, die ja eigentlich auch in so einer Philosophie, also die aus der Philosophie entstehen, aber dann mit Contemporary Phenomena arbeiten. Und
das kann sein, dass es in Deutschland etwas ausgeprägter ist. Genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Aufteilung in Philosophie, Wissenschaft und Kunst eine war, die Nietzsche auf jeden Fall auch stark gezweifelt hat.
Ich weiß auch nicht, ob man es so trennen kann. Also das, ja. Nee, es hängt schon zusammen. Und auch ob der Zentaur, also wenn wir Zentauren sind, würden wir auch welche gebären? Also vielleicht geht es auch um die Zentaurwerdung, um welche zu gebären.
Ja, und genau, dieses Gebären der Zentauren ist mir auch noch nicht so ganz klar, vor allem, weil ich stelle mir eigentlich Zentauren eher so vor, wie so, also die stellt sich um die Frage der Fortpflanzung in der Linie. Also ob das eher so Wesen sind, die Mischwesen, die entstehen, wie so ein Maulesel entsteht, also eine Kreuzung aus Pferd und Esel, die aus der ein Kind her, also ein Fohlen hervorgeht, aber das selber wieder, dem entspringt sozusagen kein neuer Zweig. Oder ob das so ist, dass es ein hybrides Wesen, also wirklich ein Mischwesen ist, das sich aus zwei Teilen zusammensetzt, aber dann keine neue Linie startet. Ich finde, das ist irgendwie auch mal eine interessante Frage. Oder auch für die geisteswissenschaftliche und künstlerische Arbeit, wenn man das zusammendenkt, will man dann eigentlich einen neuen Zweig schaffen, wie du gerade gesagt hast, in England gibt es die Visual Cultures oder es gibt mehr Hybridformen, die das versuchen, längerfristig zusammenzudenken. Oder sagt man, man bleibt in der Philosophie, aber bringt vielleicht was von der Kunst mit ein oder andersrum.
Der Zentaur ist ja auch eher zusammengewachsen in dem Sinne, also entstanden, auseinander entstanden vielleicht oder zueinander entstanden. Und ich überlege jetzt gerade, was wir tun, ist ja teilweise, also ich glaube, ich probiere auch gerade ein bisschen wegzukommen von diesem Gebären und so weiter. Das ist ja doch ein Eingriff eigentlich, vielleicht auch ein Einschnitt. Man nimmt was, also man entfernt was aus dem einen, es ist so ein vielleicht eine Transplantation oder sowas in die Richtung eher fast schon. Man nimmt was aus der einen Disziplin und tut es in die andere reinbringen und schaut, wie das zusammenkommt, ob man es dann zusammensticht, stitcht, näht, bringt, klebt.
Also eher Frankensteins Monster.
Ja.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Interessant, dass du gleich in die Richtung des Nähens gehst. Weil ich auch dachte, dass der Zentaur es ist zwar ein hybrides Wesen, aber trotzdem bildet es eine Einheit und eine Ganzheit. Mhm. Und es gibt ja aber sehr viele andere Begriffsfiguren noch an der Überlappung von Theorie und Kunst. Gibt es ja verschiedene mythische Wesen, die immer wieder bemüht werden. Zum Beispiel die Medusa, der Cyborg, der Zauberer. Mhm. Also es gibt eine ganze Aufstellung an anderen Wesen, die man vielleicht angucken könnte, wie die unterschiedlich zusammengesetzt sind. Und ich glaube, dass zum Beispiel Frankensteins Monster keine Einheit bildet, sondern da bleiben irgendwie die Nähte sichtbar. Ne? Mhm. Also das ist auch ein Zusammensetzen aus verschiedenen Einzelteilen und es entsteht eine neue Kreatur, aber man hat nicht die Einheit des Zentaurs und man sieht irgendwie die Nähte.
Ja, es hat auch sowas von diesem Exquisite Corpse oder so, also man von dem Spiel, wo der eine einen Teil malt von der Figur, also sagen wir, ich mal den Kopf und verdeckst und gebe dir das Blatt und du machst einen Oberkörper dran, dann mache ich wieder die Arme oder der Nächste macht die Arme und dann entsteht so eine zusammengesetzte Figur eigentlich, die aber doch ja in den einzelnen Teilen irgendwie vielleicht autonom bleibt, das weiß ich nicht, ob ich das sagen würde.
Ja, aber genau, weil dieses, das Fragment, also wie sich das Fragment zum Ganzen verhält. Will man eigentlich das, also bedient man sich verschiedener Disziplinen oder verschiedener Literatur und versucht dann eigentlich was Neues, Ganzes zu schaffen und die Schnittstellen, also die Schnitte, die man gesetzt hat, weil jedes Zitat ist ja eigentlich, man setzt einen Schnitt, man entnimmt etwas, das hast du ja auch gerade beschrieben, setzt es in einen anderen Text neu wieder ein und es entsteht ein neues Produkt. Und die Frage ist dann halt, wie geht man mit den Schnittstellen um? Versucht man, die sichtbar zu halten oder versucht man, die zu glätten? Und also will man eigentlich etwas erschaffen, das irgendwie aus einem Guss ist, oder will man zeigen, wo die Säume verlaufen, wo die Narben verlaufen?
Da fällt mir unser Freund der Hegel ein. Mit den Wunden des Geistes, die heilen, ohne dass eine Narbe bleibt. Was ja so ein klassischer Hegel-Gedankengang ist letzten Endes.
Genau. Also eigentlich die Spuren, also in der Entwicklung, in der Bewegung, die Spuren oder die Verletzungen oder alles, was auf dem Weg geschieht, verschwinden eigentlich zugunsten einer Vollkommenheit, einer Ganzheit.
Ja, ich glaube, Hegel sieht das auch wirklich in der Aufhebung. Also in dem, dass es eigentlich eine neue, also eigentlich fast wie der Phönix, der eben dann aus der Asche kommt, eigentlich, dass es eine ganz neue Kreatur bildet, etwas ganz anderes, etwas fast vielleicht auch Gottgleiches oder wie auch immer, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es vorher war.
Und in deiner Arbeit, du forschst ja, und da jetzt wird es, glaube ich, interessant, du forschst ja zur Wunde. Mhm. Und zwar zur, kannst du das kurz zusammenfassen?
Was du machst? Der Elevator-Pitch.
Oder ich versuch's mal. Du versuchst soweit ich das verstanden habe, forschst du zur Wunde am Text, beziehungsweise zu Traumata, die sich im Text zeigen. Also wo Einschnitte vielleicht auch Einschnitte des Zitats oder der Entnahme oder im Fragment, wo sich die Ränder zeigen in einem Text und wo sich Löcher bilden, wo Leerstellen sind und wie sich das Teil als Wunde bezeichnen lässt oder als Trauma bezeichnen lässt. Mhm. Aber auch ein kreatives oder schöpferisches Potenzial hat.
Ja, das auf jeden Fall. Und vielleicht nicht, also auf jeden Fall nicht dieses Loch oder diese Wunde oder wie auch immer als was Leeres zu betrachten. Deswegen bin ich immer vorsichtig mit dem Wort Leerstelle, was es ja auch in der Literatur gibt und was auch, ja, erforscht ist. Ich probiere das ein bisschen als ein Portal zu sehen, als so ein Knotenpunkt, wo durch dieses Loch können andere Stimmen, andere Zeiten, andere Dinge auch durchtreten, durchdiffundieren. Also wie wenn der Text eben dann diese Kante hat und durch dieses Loch in der, es ist ja nicht unbedingt die Hülle, aber durch dieses Loch können einfach andere Dinge in den Text eindringen.
Was wäre ein Beispiel für so einen verletzten Text?
Naja, also ich meine, ganz klassisch würde ich sagen, wäre zum Beispiel Marlena von Ingeborg Bachmann. Verschiedene Textformen, eigentlich Bachmanns Sprache sowieso, die viel mit dem Poetischen auch zusammenhängt. Diese verschiedenen eingeschobenen Märchensequenzen, die drin vorkommen, Traumsequenzen, eigentlich in Bezug auf eine Vaterfigur, die aber auch gleichzeitig das Landespolitische und eigentlich den Faschismus darstellt, was eigentlich so ein generational Trauma auch ist, was aber durch den eigenen Körper und durch die eigene Figur und die Vaterfigur eigentlich auch wieder wieder hochgeholt wird. Oh, das würde ich sagen, wäre so ein ganz klassischer Text dafür, mit dem ich mich aber gar nicht mal beschäftigt so arg, aber der ist halt so einfach so ein, wo ich finde, man sieht es sehr gut und sie spricht da auch viel von Rissen und von, am Ende verschwindet ja die, also es geht eigentlich um das weibliche Schreiben und auch um die weibliche Stimme und die Unmöglichkeit, als Frau zu schreiben in einer Welt, die eigentlich von, ja, in einer Schriftstellerwelt, die von Patriarchat nach wie vor beherrscht ist. Und das ist eigentlich auch so dieser Grundding drin. Also es arbeitet auf verschiedenen Ebenen, durch verschiedene Stimmen, durch verschiedene Figuren. Und am Ende verschwindet die Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur in einem Riss in der Wand. Ah, und okay. Irgendwie, das ist voll mit Löchern, voll mit Wunden. Voll,
also Löcher können narrative Löcher sein und das können aber auch wirklich die stilistische Schnitte sein.
Ja, beides. Also sie können im Plot sein, sie können semantisch sein, sie können semiotisch, also es können verschiedene Löcher sein, es ist halt noch relativ breit und deswegen habe ich dann eben auf die Wunde fokussiert, weil also die Sache mit dem Trauma ist, dass in Trauma Studies zum Beispiel, also wenn man jetzt Theorien von Cathy Carruth oder Shoshana Fellman, die haben beide zu Narrative und Trauma geforscht im Literarischen, und das Trauma ist das, was unaddressable ist. Also du kannst über Trauma nicht sprechen, du kannst auch nicht linear über Trauma sprechen, und ich glaube, mir geht es um die Linearität irgendwo, das Durchbrechen der Linearität, des Telos auch in Geschichten, dass es immer aufgebaut wird auf dem anderen.
Also sozusagen die klassische Vorstellung von, ach, ich muss einfach nur zurück zu meinem Trauma, und wenn ich das aufgewickelt habe, also wenn ich sozusagen durch genug Psychoanalyse an der Stelle meines Traumas angekommen bin, dann ist schon alles gut, weil dann kann ich den Knoten lösen sozusagen. Und dem entgegengesetzt würdest du sagen, das Trauma ist eigentlich nicht am Ende eines Fadens, den ich aufknüppeln kann und dann komme ich dahin, sondern eigentlich ist es was sich dieser Art des linearen Rückverfolgens ganz entzieht.
Komplett entzieht, ja.
Ja. Das erinnert an Judith Butlers Verworfenes oder auch das Abject von
Kristeva, ja.
Julia Kristeva, genau. Also diese Sachen, die viele Theoretikerinnen vor allem als Figuren, Denkfiguren eingebracht haben, also nicht sozusagen in der Vergangenheit oder in einem vielleicht männlichen Diskurs nach irgendwas zu schürfen, was zu entdecken, sondern also von der Verworfenheit oder von der Unadressierbarkeit eigentlich der Sache zu sprechen.
Ja, und das macht es auch so schwierig und das macht es auch so, ich weiß es nicht, ich habe so oft bereut, dass ich mir dieses Subject ausgesucht habe, um dran zu forschen, und gleichzeitig ist es mega interessant. Nur, du hast halt einfach keinen Gegenstand, und oft wirst du gefragt, wenn du irgendwie ein PhD machst, so, was ist dein Forschungsgegenstand? So,
abwesend.
Abwesend, nicht vorhanden.
Naja, aber mit dem Trauma hast du deinem Forschungsgegenstand ja einen Begriff gegeben.
Wobei ich probiere, das Wort ein bisschen zu vermeiden, weil sobald du das Wort Trauma sagst, machst du einfach eine Klappe auf, in der ganz viele Gedankengänge, Theorien, Forschung anknüpft von, oh Gott, literarischer Forschung, künstlerischer Forschung, aber natürlich auch Medizin, Neuroscience. Also du machst einfach so einen Haufen auf. Und deswegen blieb ich so ganz, letzten Endes, jetzt wollte ich das Wort bescheiden sagen, wo ich nicht sicher bin, ob es bescheiden ist, aber ich blieb einfach so bei dem Wort Wunde. Einfach nur mal, weil die Wunde einfach, wenn man sie wirklich mal als Objekt betrachtet, einfach ein Schnitt oder ein Loch in der Haut ist. Und die Haut so als Abgrenzung, Pseudo-Abgrenzung des Körpers, also daran glaube ich nicht, dass die Haut die Abgrenzung des Körpers ist, der Körper ist weiter, aber dass das halt so im Prinzip so eine Tür zwischen innen und außen ist. Und dadurch, dass man diese Wunde, glaube ich, topografisch einfach besser betrachten kann als dieses fliegende Wort Trauma, was für jeden was anderes ist. Jeder Mensch ist traumatisiert, aber jeder Mensch ist auch das Trauma was anderes. Und für manche Leute ist es, glaube ich, was sehr Konkretes, und für andere Leute ist es was vielleicht irgendwie in der Kindheit war oder was ungreifbar ist, wo man nicht hinkommt. Andere verdrängen es ganz. Und durch dieses Wunde ist es, glaube ich, sehr relatable irgendwo.
Mhm. Durch die Wunde kommt, also kann ich gut verstehen, dass du dem Trauma als Begriff ein bisschen ausweichen willst, weil der viel Gepäck, weil da viel dranhängt. Ne? Und der natürlich sehr stark psychoanalytisch besetzt ist. Mhm. Und der Begriff Wunde ist natürlich auch irgendwie besetzt, aber vor allem körperlich besetzt. Genau. Und das ist aber wahrscheinlich was sich besonders gut eignet dann für dich.
Ich fand ja, also gerade wenn du mit Texten arbeitest, du hast doch den Textkörper. Ich meine, das ist ein bisschen banaler Schlag darüber zu sagen, Körper, Textkörper. Aber du hast doch Fußnoten, du hast den Header, du hast solche Sachen. Und es hilft mir, immer in Bildern zu denken. Also irgendwie, ich glaube, ich bin einfach ein visueller Mensch, und dann kann ich irgendwie, für mich wurde es dadurch irgendwie mehr approachable, glaube ich.
Hier sieht man wahrscheinlich, wo die Zentauren ins Spiel kommen, ne? Also ja, dieses in Bildern denken in der Theorie, das ist... Genau. Haben wir auch schon viel drüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, was oft der Zugang von Künstlern an Theorie.
Total. Und ich glaube, es ist aber auch das, wo es wirklich fruchtbar ist, diese Theorie-Kunst-Kombination, eben das Bild, das Objekt, diese Verbindung davon, das hilft schon. Und ja, und durch das Körperliche ist es auch irgendwie, also ich hatte auch das Gefühl, irgendwo soll es doch in der Forschung oder jedenfalls möchte ich in meiner Forschung, dass es darum geht, dass Sachen auch nicht nur in einem luftleeren Raum der Akademie oder der Wissenschaft funktionieren, sondern dass sie auch irgendwie relatable sind für Menschen. Also irgendwie sonst finde ich, will ich es nicht machen. Das ist das Gleiche mit der Kunst. Ich mache es ja nicht, damit es im Studio rumsteht. Das ist ja irgendwie auch nicht ganz so Sinn und Zweck der Sache. Also ich sage nicht, es muss ja ausgestellt sein, aber wenn ich so eine Arbeit mache, möchte ich sie ja auch vermitteln können irgendwo. Und ich habe das Gefühl, über so eine relativ einfache Analogie wie Körperwunde, Wunde, Trauma. Ich meine, etymologisch ist sowieso das Trauma und die Wunde das komplett, also
verwandt.
Verwandt, ja, komplett. Also Trauma bedeutet eigentlich Wunde auf Griechisch.
Verletzung wäre vielleicht der Oberbegriff, oder? Also beides kann man als Verletzung oder Einschnitte
sehen. Ja, genau. Ne? Genau, da kommt der Schnitt auch wieder rein. Ja. Auch wieder der Schnitt von vorher, also den man differenziert.
Und jetzt hast du gesagt, du willst gerne in deiner Arbeit, dass du den Körper wählst oder die Wunde als Begriff wählst, weil du es zugänglich machen möchtest, also über den akademischen Diskurs hinaus vielleicht. Ich hätte jetzt die Frage, ob man den Körper nur als Projekt in den Text reinbringen muss oder ob er nicht sowieso immer schon drin ist, ob man das möchte oder nicht, ne? Also ob jetzt in Hegel nicht auch der Körper drin ist oder in eigentlich allen Texten der Körper drin ist. Für mich war sehr wichtig zu entdecken, dass es in den 70er Jahren schon aus der Linguistik kommend eigentlich so eine starke Richtung, einen Einschlag in Richtung Metaphern-Theorie gab. George Lakoff heißt er, glaube ich, und ja. Johnson. Metaphors We Live By. Mhm. Und also ein Buch, das sozusagen die Sprache daraufhin untersucht, wie die eigentlich funktioniert, und die Autoren stellen eigentlich fest, oder ihre Hauptthese ist, dass unser Sprechen, dass die Sprache immer metaphorisch ist, weil man die vom Körper überhaupt nicht trennen kann. Also normalerweise, man lernt ja eigentlich so ein bisschen im Deutschunterricht, was ist eine Metapher? Oh, die Sonne geht unter, ich sage dann irgendwie auf etwas lyrische Weise dazu, der Himmel brennt. Mhm. Das wäre jetzt eine typische Metapher. Also es ist so sehr im poetisch-lyrischen Bereich verortet. Diese Studienrichtung sagt oder hält dem eben entgegen, dass es nicht nur poetische Metaphern gibt, sondern dass also auch die banalste Alltagssprache metaphorisch ist.
Glaube ich gern.
Und dass die sich daraus ableitet, dass wir einfach Körper im Raum sind, die eine Vorderseite und eine Rückseite haben, wo es ein Oben und ein Unten gibt. Und dass sich das schon in den kleinsten Sachen zeigt, wenn ich zum Beispiel sage, vor mir liegt eine stressige Woche. Vor mir ist sozusagen schon die Metapher.
Ja, genau. Im Zeitlichen eigentlich, aber es wird in dem Fall
verortet,
ja. Korrekt.
Genau. Und sie zeigen eigentlich an sehr vielen Beispielen, das ist eine ganz sorgfältige Sprachanalyse, wie eigentlich unser ganzes Sprechen sich aus dieser Orientierung im Raum und diesen Achsen oben, unten, rechts, links ableitet. Und diese Theorie reicht eigentlich in viele Bereiche. Zum Beispiel zeigen sie an vielen Beispielen, also dass es immer ein Set an Metaphern gibt und dass zum Beispiel Sprechen oder Diskutieren oder überhaupt Diskurs in unserem Kulturkreis stark assoziiert ist mit Kampf. Also dass man immer sagt, ich hab den Streit gewonnen, I won the argument, I shot him down. Also dass ich eigentlich durch alle Bilder, die den Bereich Diskussionen betreffen, diese Übermetapher des Kampfes oder des Krieges zieht. Und sie dann irgendwie nur so vorschlagen oder den Raum stellen, was wäre denn, wenn man statt dieser Übermetapher zum Beispiel die des Tanzes wählen würde. Wir gehen aufeinander zu, wir sind im Duett und so. Und ob sich und ich glaube, sie versuchen das, sie schlagen das vor, um zu zeigen, dass es nicht nur eine blumige Weise ist, wie wir uns ausdrücken, oder nur eine sehr pragmatische Weise, die sich von unserem Körper ableitet, sondern dass es natürlich Konsequenzen auf unser Handeln hat.
Das macht jetzt irgendwie 200 verschiedene Türen auf bei mir und ich muss gerade überlegen, durch welche ich jetzt zuerst gehe, in der Hoffnung, dass ich da nicht da irgendwo verloren gehe.
Vielleicht schließe ich dann noch kurz den Bogen, also, ja. Und dann gucken wir mal, in welche Tür wir zusammenrennen. Also es gab ja gerade vor allem in der feministischen Literatur im letzten Jahrhundert starke Bewegungen, den Körper wieder in die Sprache mit einzubringen. Mhm. Und
Auch Materialism, New Materialism auch noch und solche Sachen.
Genau, also das fängt irgendwann an in den 70er Jahren und begleitet uns eigentlich bis jetzt. Und die Frage wäre jetzt, ist es nur eine neue Bewegung, die versucht, also die was korrigieren muss, was vorher irgendwie vielleicht falsch gelaufen ist? Oder ist nicht in den ganzen Texten, die behaupten, unkörperlich zu sein, der Körper sowieso schon drin?
Ich glaube, eigentlich ist sowieso schon drin. Also jetzt mal ganz banal und straightforward geantwortet. Ich glaube, er ist sowieso drin, weil wir uns über den Körper orientieren, wie du sagtest. Und weil wir auch Erfahrungen über den Körper eigentlich wahrnehmen. Ich glaube, der Mensch ist so banal letzten Endes, dass es so ist, ich fühle das oder ich sehe das. Und das ist jetzt, das kommt dann in die Sprache rein. Also es ist eigentlich ziemlich direkt, die ganze Sache. Mhm. Und auch ist es so, wo ich jetzt gerade dran gedacht habe, dass im Mittelalter war es ja auch schon so, dass die, dass, also weil du vom Feminismus gesprochen hast vorher. Da, ich hatte mich ja mit den Mystikerinnen beschäftigt und der weibliche Körper ist tatsächlich noch nicht so viel eingeschrieben gewesen in die Literatur, also unter wenn von der männlichen Perspektive aus. Ich glaube, das ist, was die Frauen in den 70er Jahren probiert haben, einfach auch mal den weiblichen Körper mit seiner, ja, mit seinen und, oder ihren, vielleicht besser gesagt, Gefühlen, Dingen, Erfahrungen, irgendwie mit reinzubringen von der Perspektive einer Frau her, das denke ich zum einen. Und zum anderen, eben weil ich die Mystikerin jetzt eben aufgebracht hatte, dieser Split zwischen Körper und Geist, den es schon im Mittelalter gab, also im Geist ist männlich und der Kopf ist männlich, der Körper ist weiblich, aber der Körper ist auch das, was nicht der Kopf ist, also eigentlich alles, was so schulterabwärts ist, und da sitzt auch das Geschlecht und da sitzt auch die Wollust und da sitzt auch die Krankheiten und da ist überhaupt alles, was ekelhaft ist, und das ist alles unter dem Kopf. Und deswegen war der weibliche Körper halt auch immer so ein bisschen so, damit will man nichts, ja, und die Sünde auch, ganz wichtig, Religion, Mittelalter, das ist der sündhafte Teil des Körpers. Und der Kopf, wo wahrscheinlich auch der Intellekt und die Sprache dann sind, ist der weniger sündhaftere.
Und die Mystikerin, die überwinden das ja, da, also da ist es ja eher ein Kontinuum, ne? Also dass so eine klare metaphysische Erfahrung eigentlich ganz, also über den Körper vermittelt stattfindet.
Genau, aber die umkreisen auch letzten Endes was, was unausdrückbar ist. Das ist ja auch diese ganze, im Deutsch, ich glaube im Deutschen heißt es irgendwie negative Theologie oder... Wie ist es
genau, der abwesende Gott.
Genau. Ja, genau, der abwesende Gott. Aber du kannst halt eben auch nicht über Gott sprechen, außer in der Verneinung. Und ich glaube, der Attempt von den Mystikerinnen war letzten Endes, über eine Körperlichkeit davon zu sprechen, was auch nicht immer von der Kirche, von weiß ich nicht, den eigentlich von der Institution als arg willkommen gesehen wurde. Also das war schon, wurde schon mit einem schiefen Seitenblick oft auch beäugt, weil auch erotische Metaphern reinkommen, es kommen körperliche Metaphern rein, es kommt das Trinken, also es verschiebt auch Gender, sowas wie, dass man aus Jesus Seitenwunde trinkt, wie aus einer Mutterbrust, also, und trotzdem wurden diese Frauen oftmals dann doch heilig oder selig gesprochen aus, ja, Gründen, dass sie eine Followership gefunden haben und Leute, die ihnen geglaubt haben. Und wenn es jetzt, wenn die Kirche das ignoriert hätte, hätten sie, ja, hätte es einen riesen Konflikt gegeben letzten Endes mit dem Volk, die ja an die Geschichten der Mystikerinnen geglaubt haben, und dem Patriarchat, die Mystikerinnen sozusagen zurechtweisen. Und
wie sind denn die Mystikerinnen für deine Forschung relevant, weil es auch diese Selbstverletzung oder das Überkommen des Körperlichen oder die Vermischung von Sprache und Körper gibt? Oder wie kommt das bei dir rein?
Ich glaube, es sind verschiedene Ebenen. Also es ist zum einen wirklich so ganz banal deren Umgang mit Wunden. Die haben zum Teil Wunden geleckt oder ausgetrunken, also aus den Wunden getrunken, Eiter aus Wunden gesaugt. Also relativ abject. Damit wären wir auch wieder bei Christeva. Also eigentlich ging es mir halt irgendwie auch um diese ganze Consumption, was du über den Mund aufnimmst. Weil Mundsprache und Wunde, Trauma, Loch, das unapproachable durch Language, also das Trauma durch Language komplett unapproachable ist. Und dann fand ich sowas, ist jetzt vielleicht durch den Mund approachable, der ja eigentlich doch auch ein Loch ist.
Und die Sprache dem Mund entspringt.
Genau, ja. Als Übersetzung eigentlich als so eine Mundsprache, Wundemaschine vielleicht. So eine Kombination, so eine Deleuzian.
Ja, es gibt so einen Text, den wir beide gelesen haben, ein Manifest weniger, von Deleuze auch, und wo er über einen Theaterautor spricht und dessen Stücke. Und aber eigentlich geht es in dem Text um Kritik, Theaterkritik oder wie man mit Texten umgeht, wenn man die irgendwie aufgreift, bespricht, neu verfasst, neu formuliert. Und Deleuze, also man könnte jetzt sagen, was, wenn ich jetzt einen Text von einem Autor nehme und dazu irgendwas schreibe, könnte man ja sagen, wäre vielleicht interessant zu fragen, was wähle ich aus? Also was ist das, was ich auswähle und was mache ich damit? Und Deleuze fragt die genau andersrum und stellt die Frage, was lasse ich eigentlich weg? Mhm. Und deswegen auch ein Manifest weniger. Also es geht ihm um das Weglassen.
Er bringt auch das Bild der Amputation auf, oder? Genau. Soweit ich mich erinnere. Ist eine Weile her, dass ich ihn gelesen habe. Aber
ja, also genau, welche Stellen greife ich raus, um sie zu besprechen? Welche Stellen greife ich raus, um zu zitieren? Ist dieser Schnitt, den ich hier setze, ist das nicht eigentlich eine Amputation des Textes? Mhm. Und in schöner deleuzianischer Manier wird daraus natürlich was Positives, also bejaht das und bringt zu der Amputation als Gegenstück das Bild der Prothese ins Spiel. Also dass dort, wo amputiert wird, weiter gestrickt wird, weitergeschrieben wird.
Die Amputation ist ja auch ein Attempt der Heilung. Letzten Endes, du amputierst den, also klar, wenn du jetzt jemandem irgendwie den Kopf abhackst oder das Bein ist, im Krieg ist das was anderes. Aber normalerweise im Medizinischen war es ja eigentlich ein Attempt der Heilung, also das Verwunden, um zu heilen.
Stimmt,
letzten Endes.
Also eigentlich um die Ganzheit des Organismus oder den Organismus überleben zu lassen, indem man die Umrisslinie neu zieht.
Ja, ne? Das ist ein schönes Bild, ja.
Und Deleuze beschreibt diese Doppelfigur von Amputation des Textes. Daraus wird dann das prothetische Schreiben. Mhm. Obwohl ich jetzt mir gerade nicht mehr sicher bin, ob er das sagt oder ob ich ihm das andichte. Aber für mich ist prothetische Schreiben eigentlich so ein Begriff geworden, wie man produktiv mit Schnitten und Amputationen und Zitaten umgehen kann.
Nee, die Prothese ist ein schönes Bild, glaube ich. Ich glaube, für meine eigene Research ist es wichtig, dass dieses Loch bleibt. Also ich will ja diese Wunde eigentlich, ich glaube, das ist so ein bisschen, wohin ich gehe gerade, dass ich auf die Unheilung raus möchte, dass wir nicht probieren, dieses Loch zu schließen. Im Prinzip noch nicht mal eine Narbe, das, was vor der Narbe ist, also wirklich tatsächlich die offene, klaffende Wunde. Und deswegen sollte auch keine Prothese per se hin, sondern es ist...
Ach so, weil du Prothese als Illusion der Ganzheit sozusagen sehen würdest.
Ja. Ja, und als Ersatz.
Dieses prothetische Schreiben finde ich aber auch im feministischen Diskurs eigentlich total wichtig, weil es gab ja auch dann in den 70er Jahren diese starke Bewegung des Revisionsfeminismus, ne? Also den Versuch, alte Texte, in denen die weibliche Stimme nicht vorkam, auch viel griechische Mythologie und wo der Frauenkörper keinen Platz gefunden hat, nochmal neu anzugucken und nach dem Weiblichen darin zu suchen, obwohl es nicht drinsteht. Eigentlich in der Virtualität des Textes was zu entdecken und das anzudichten eigentlich. Mhm. Und so ein Andichten wäre für mich ein prothetisches Schreiben. Also man könnte ja jetzt darauf reagieren und sagen, naja, wenn es nicht da ist, was sollen wir denn machen? Es ist ja halt nicht da. Mhm. Die Feministinnen in den 70er Jahren haben aber gesagt, na, da geben wir uns aber nicht mehr zufrieden, dass es nicht da ist, sondern es ist nicht nur abwesend nicht da, sondern es fehlt und da muss dann halt... Es muss
klar, auf jeden Fall.
Dann muss es vielleicht aus dem Jetzt, müssen wir das vielleicht leisten. Und da kommt dieser Gedanke der Virtualität des Textes ins Spiel, also eigentlich, was ist in dem Text anwesend, auch wenn es nicht, also was ist anwesend durch Abwesenheit?
Ja. Also ich meine, da komme ich zum einen, glaube ich, mal zur Linearität wieder zurück, was ja auch mit, eigentlich, ich kam ja zu diesem ganzen Loch, Trauma, Hole-Thema auch eigentlich über die Zeit und über das Lineare der Zeit und Zeitlichkeiten und Gleichzeitigkeit, also das und Geschichtsschreibung auch. Und der Text ist immer, also dass ein Text nicht linear ist, allein durch die Form des Schreibens, allein durch die Form, dass es in einem Dokument, Manuskript, nacheinander, ein Wort nach dem anderen, ob das jetzt von oben nach unten, von links nach rechts oder von rechts nach links, ist es egal. Aber du bist immer an eine gewisse Linearität gebunden, sobald es niedergeschrieben ist. Und auch letzten Endes im Sprechen bist du an eine Linearität gebunden, weil du kannst einfach nicht Dinge gleichzeitig sagen, du kannst nur nacheinander und dadurch hierarchisierst du immer irgendwie. Und mit der Geschichtsschreibung ist es ja nichts anderes, dass sehr, sehr viele Sachen fehlen und aus einer Siegerperspektive geschrieben wurden und aus einer kolonialistischen Perspektive, aus einer männlichen Perspektive, aus einer weißen Perspektive. Und einfach sehr viele Events, die definitiv stattgefunden haben, die definitiv da waren, einfach omitted wurden. Einfach gesilenced oder beabsichtigt weggelassen, weil sie dieser Linearität widersprechen, weil sie dieser Narrativen widersprechen. Und das ist eigentlich auch irgendwo die Brutalität der Linearität und die Brutalität des Textes, dass du immer Auswahl triffst, wenn du schreibst. Also eigentlich ist jeder Schreibvorgang hat irgendwie was mit Weglassen zu tun. Immer.
Immer Amputation.
Immer ab, ja.
Also es gibt natürlich den Versuch zu gucken, was auf welche Vorfahrinnen können wir, auf welche Autorinnen können wir uns denn berufen? Wo ist denn eigentlich unsere Geschichte? Oder warum, wie reagieren wir darauf, wenn man sagt, da gibt es ja nicht viel? Mhm. Und daher natürlich dieser Teil des Feminismus, der versucht hat, da irgendwie...
Super wichtiger Teil, ja. auch eben dem, was nicht sprechen durfte, nicht konnte, sondern durfte, denke ich, eine Stimme zu geben. Es ist ja auch seine Stimme dann zu verleihen eigentlich, was ich eigentlich auch eine ganz schöne Sache finde, weil...
Ja, es ist immer ein bisschen mit Anmaßung verbunden, ein bisschen Blasphemie, aber wie wir von Donna Haraway wissen, ist Blasphemie auch eine Methode. Schreibt sie im Cyborg-Manifesto. Was eigentlich ein schöner Übergang ist, weil ich wollte eigentlich auch noch gerne über den Cyborg sprechen. Mhm. Jetzt haben wir über Zentauren gesprochen, ein bisschen über Frankensteins Monster und verschiedene Verletzungen und Zusammensetzungen und fragmentarische Körper und ob die eine Einheit bilden und wie Begriffsfiguren sinnvoll sein können, um das Körperliche im Text sichtbar zu machen. Und der Cyborg ist aber nochmal ein bisschen anders, finde ich, zum Beispiel als wenn der Zentaur irgendwie... ein hybrides Wesen ist, aber aus zwei Teilen zusammengesetzt, wo man schon noch irgendwie die Hierarchie von Körper und Geist ablesen kann. Und dass Frankensteins Monster eigentlich so ein fragmentarisches Wesen ist, das, wo man alle Nähte noch sieht und das aber ja irgendwie auch dann in der Geschichte darunter leidet und versucht eigentlich, sich dem Menschen, der ihn geschaffen hat, irgendwie anzunähern und daran scheitert, das nicht zu können, dann ist der Cyborg nochmal eine ganz andere Figur, weil er im Wandel bleibt. Mhm. Also weil es keinen schöpferischen Prozess gibt, der dann abgeschlossen ist, sondern der Cyborg, das ist ja irgendwie, das hört ja nie auf. Mhm. Und da ist irgendwie so eine Doppelbewegung zu sehen, finde ich. Also dass man kann natürlich... es ist nicht nur so, dass der Text Körper ist, sondern dass der Körper auch Text ist. Und ich glaube, Haraway sagt in ihrem Text, dass das oder benutzt den Cyborg ja auch, um Umrisslinien neu zu ziehen, glaube ich, wie sie sagt, oder Grenzen neu zu ziehen. Ja. Genau. Zwischen Mensch und Tier, zwischen Technologie und Mensch, zwischen Natur und Kultur. Also so ein beständiges Neuziehen der Linien, wo dann immer wieder, also wo dann auch ein amputierter Körper, weil wir vorhin, da habe ich ja auch kurz von der Umrisslinie gesprochen, dann doch ein ganzer Körper wäre. Aber oder beziehungsweise die Worte ganz oder...
Die finde ich so gefährlich mit dem ganzen Körper. Das ist so ganz schwierig.
Gerade dahin zu kommen, dass der Cyborg das überwinden würde.
Ja.
Weil du dann, wenn du sagst, ich habe einfach Körper mit verschiedenen Umrisslinien, dann brauche ich die Worte ganz oder fehlend nicht mehr. Mhm. Sondern dann sind es einfach verschiedene Körper.
Ja. Das Ganze war auch so ein Religionsanspruch. Das war so dieser Körper als Ganzes geht dann am jüngsten Gericht in... ja, den Himmel oder die Hölle ein, je nachdem. Also es ist so eine urreligiöse Vorstellung mit dieser Ganzheit des Körpers. Und letzten Endes könnten wir die auch langsam mal droppen. Also ich meine, wir sind einfach in einem ganz anderen Zeitalter gerade. Ich sage nicht per se, Religion ist unwichtig. Ich sage, das ist auch irgendwie kommt Religion auch sehr, sehr wieder, gerade momentan wieder in die Kunst, in das ganze Denken wieder mit rein. Es wird sehr präsent auf eine Art und Weise, für das das sehr, sehr lange so ein bisschen mit schiefem Seitenblick angeguckt wurde. Also, was ist das? Also es kriegt irgendwie wieder gerade eine neue Bedeutung.
Meinst du metaphorisch oder?
Nee, total pragmatisch. Also ich meine, es ist einfach, so viele Leute machen, also jetzt auf jeden Fall in England, irgendwelche religiösen Kunstprojekte, irgendwas mit Religion drin. Ich glaube, da kommt ein bisschen, das kam aus diesem ganzen Paganism, Witchcraft-Sache raus, aber jetzt geht es halt auch in... Einfach so trendmäßig ist das irgendwie so ein bisschen passiert, habe ich das Gefühl. Und natürlich hat die Kunst Trends, auch wenn sie immer probiert, sich dagegen zu stellen. Aber ich meine eben, und ich glaube durch diese Hexen, Paganism, Rituale, Sache, kam es dann irgendwie auch zur Religion, weil Religion auch ein ultra ritualisiertes, also die Religion hat sehr viele Rituale, die sich auch anbieten für Projekte wie diese.
Ja, tolle formale Angebote eigentlich.
Genau, eigentlich ne? schon. Also die Bildsprache ist Wahnsinn. Auch, was ist ein Gebet, was ist ein Prayer, was ist das für eine Anrufung? Ist nicht jede Art von Text, von Poem doch eine Incantation? Ist das nicht immer eine Anrufung von etwas? Das muss ja nicht der christliche Gott sein, über den wir, da gibt es Millionen andere Sachen, die man anrufen könnte oder Kräfte. Also es scheint irgendwie was zwischen- oder außerweltliches Interesse da zu sein und an solchen Forces, die von außen kommen. Und das ist vielleicht auch wieder ein bisschen die Brücke zurück zum Cyborg, dass es irgendwie nicht so dieses eine und die Ganzheit ist, sondern dass es von außen Kräfte gibt, dass es von innen kann was Neues entstehen, Dinge können sich ändern, sie sind irgendwie malleable, formable und
ja. Ja, das finde ich ganz wichtig. Also dass natürlich jeder Versuch, irgendwas zu mobilisieren, was vielleicht übersehen wurde in einem Diskurs, und dem eine Stimme zu geben, dem gerecht zu werden, natürlich immer die Gefahr der Fixierung wieder birgt. Ne? Mhm. Und das am Cyborg ist irgendwie schön, dass er so ein kontinuierliches Schreiben, Einschreiben, Weiterschreiben, es gibt kein Ende, es gibt keine fixe Form, bereitstellt. Ich glaube, wir haben ja, und wir haben noch nicht heute gesprochen über diesen Text von Helene Cixous, Das Lachen der Medusa, der ja irgendwie so ein Klassiker der feministischen Literatur ist, der in den 70er Jahren, glaube ich, auch, ja. 79 oder 90. so, versucht, der weiblichen Stimme, also ein Einsatz ist für die weibliche Stimme, für ein weibliches Schreiben. Mhm. Und der oft so, also Helene Cixous, die sagt, Schreiben ist bisher männliches Schreiben und Frauen schreibt, das ist wirklich ein Aufruf, ein Appell, schreibt, aber schreibt weiblich. Ihr seid Frauen, also schreibt wie Frauen. Und ich glaube, aus heutiger Sicht gibt es da, also würden das wahrscheinlich, gibt es relativ viel Kritik oder den Vorwurf eines Essentialismus sozusagen, ach so heißt es dann nicht, es gibt Frauen und es gibt Männer und würden wir das vielleicht nicht heute anders sagen. Ich lese den Text aber ein bisschen anders. Und mich würde ein bisschen interessieren, was du dazu sagst, weil ich das eher so sehe als Aufruf für den Körper in der Sprache und dass es ihr nicht darum geht zu sagen, Frauen, ihr müsst weiblich schreiben, sondern Frauen, ihr müsst den Körper in die Sprache einbringen und eigentlich muss der männliche Diskurs das auch. Mhm. Und tut es natürlich auf eine Weise schon, aber ist sich das nicht bewusst. Aber das ist hier nicht mein Thema, das sollen die Männer verhandeln. Mhm. Ich verhandle hier einfach nur für die Frauen, dass die Frauen ihren Körper in die Sprache einbringen sollen.
Ja, ich glaube, ich würde ihn auch eher so lesen. Also ich meine, damit sind wir auch wieder bei den Dualismen, mit diesem männlichen, weiblichen Schreiben. Ich glaube, es war einfach auch die Art und Weise, die Worte, das Vokabular an denen sich die Sprache damals bedient hat, als dieser Text entstanden ist. Es ist eine arge Zeitlichkeit drin, glaube ich, wie bei allen Texten. Texte leben schon auch in ihrer Zeit, denke ich. Und sie hat diesen Text in den 70ern geschrieben und ich denke, da war der Hauptkontext, der Hauptdiskurs männlich-weiblich. Also hat sie sich diesen Worten bedient, ohne diese... Also diese Worte haben mehr bedeutet als nur Mann, Frau, Penis, Vagina, das war mehr, denke ich. Und von dem her geht es da auch wirklich um Körper. Und sie pointet ja auch aus, es gibt genügend Männer, die auch weiblich schreiben in diesem Fall. Also Kafka, Genet und weiß nicht wer noch. Aber sie hat ja so ihren Katalog an Leuten.
Genau, es gibt Männer, die die Frau schreiben können.
Genau.
Und zwar
und
aber
die
nicht
das
als
Gefühl auch schreiben können und den Körper schreiben können und so. Und irgendwie ist es ja eigentlich eher eine größere Kritik am Systemischen, so lese ich den Text eigentlich, also nicht am Männlichen, aber das System ist halt auch patriarchalisch, das hat sich bis heute nicht geändert. Und letzten Endes ist es eine Systemkritik, dass das männliche Schreiben, also das systemische Schreiben, auch schon so etabliert ist und die ja auch nicht raus können. Letzten Endes ist es halt einfach auch so ein sie sagt, glaube ich, auch irgendwo mal, ich bin nicht sicher, ob es in dem ist, dass es eigentlich eine mutige Sache ist, dass Kafka und Genet so schreiben, wie sie schreiben, weil es eigentlich ein Lossagen von dieser systemischen Schreibsache, die das, ja, das System, das Patriarchat vorgibt, was männliches Schreiben ist, wie Schreiben geht, also die Kunst des Schreibens, die Value des Schreibens und so weiter, und die brechen ja da eigentlich aus. Also jetzt, für mich ist es mehr eine Systemkritik als eine Einteilung in männliches und weibliches Schreiben. Und naja, es sind viele Sachen, wenn man will, kann man den Text komplett dekonstruieren. Aber die Frage ist, will man das? Und ich will es nicht. Ich will ihn anders betrachten. Ich will ihn wirklich als dieses betrachten, so ja, eben der Körper muss reinkommen, die Lust muss auch wieder reinkommen, die Desire muss reinkommen. Weil nur darüber entstehen auch irgendwie Emotionen. Darüber kann ich lachen. Und gutes Lachen, nicht darüber kann ich lachen in einem negativen Sinne, sondern dadurch, dass ich diese Gefühle, diese Dinge, die auch die Lust wieder zulasse und meine eigene Lust reflektiere durch einen Text, durch Sprache, komme ich erst zu einer Emotion wie Lachen. Und Lachen ist verdammt wichtig und Humor ist auch wichtig. Und nichts ist so scary. Sie sagt ja irgendwo auch mal, die Medusa ist nicht gefährlich in dem Sinne, die ist wunderschön und sie lacht. Eigentlich ist das eine sehr positive Figur.
Ja, sie erschüttert, glaube ich, den Diskurs, ne, mit ihrem Lachen.
Ja, genau.
Nur weil du vorhin auch von dem Schrei...
Let the priests tremble. Und
ja, dieses, was du gerade angesprochen hast, dass sie sagt, es gibt einige Autoren, die die Frau schreiben können.
Mhm. Sagt sie das?
Ich glaube ja. Ich glaube, es ist in der deutschen Übersetzung zumindest.
Ich glaube, die stimmt nicht. Weil Genet schreibt ja...
Oder der Frau gerecht werden oder weiblich schreiben können?
Ja, eher das. Eher vielleicht das, weil nicht die Frau schreiben können, weil Genet schreibt ja also thematisch, der ist ja sehr im homosexuellen Kontext.
Genau, aber Männer, ich glaube, das ist mein Punkt. Also, dass sozusagen die Frau schreiben nicht unbedingt heißen muss, ich habe eine Frauenfigur als Protagonistin und der gebe ich jetzt eine Stimme, die sozusagen eine glaubwürdige weibliche Stimme ist. Also, dass es weniger darum geht, die Frau als Protagonistin oder als Figur zu schreiben, sondern um eine bestimmte Art des körperlichen Schreibens geht. Und es gibt so in diesem Abecedaire in diesem langen Interview mit Deleuze, wo seine ehemalige Schülerin ihn interviewt, das Abecedaire, und er zu einzelnen Buchstaben lange Monologe hält. sehr charmant, sehr irritierende Fingernägel, aber sehr
toll. Ich habe nie auf die Fingernägel geachtet.
Du hast noch nie auf die Fingernägel
geachtet? Nein, ich bin so ein Banause und so ein Ding, ich habe halt zugehört.
Nee, Fingernägel sind das, also fast mit das Beste an diesen Aufnahmen.
Ja, ich werde jetzt nochmal dahin zurückgehen.
Und dann wirst du dich fragen, wie du die je übersehen konntest. auf jeden Fall spricht er vom, also Deleuze natürlich übers Werden. Und der Schriftsteller wird in seinem Schreiben etwas anderes und er kann alles werden, nur nicht Schriftsteller. Der Schriftsteller, der Schriftsteller wird mit sich selbst identisch. Und Schreiben ist für Deleuze aber immer einen Abstand oder ein Hegel würde sagen, sich anders werden. Ein Werdensprozess, man nähert sich einer Sache an, aber man die darf natürlich nicht mit der Sache zusammenfallen, dann ist es kein Werden mehr.
Ja.
Und insofern könnte man vielleicht schon sagen, dass Genet die Frau schreiben kann. Vielleicht sogar besser, als er den Mann schreiben kann. Weißt du?
Weil aber wir sind immer noch so in diesen Dualismen drinnen. Ich struggle noch mit den Dualismen mehr als mit
dem... Dann vergiss das Wort Frau oder Mann, sondern er kann den Fuchs schreiben.
Ja, genau. Das ja, ne? Vielleicht also, besser, ja.
Aber das Schreiben halt eine Möglichkeit
Er kann die andere Sprache schreiben. Ich glaube, sie nennt es oftmals auch das... Ja, Gott, da kommen wir wieder in das eine und das andere. Nein, das ist auch keine gute Idee mit dem anderen.
Also ich weiß, vielleicht ist es ist natürlich immer problematisch, diese Dualismen als Begriffe mit denen
zu arbeiten. Man braucht sie aber halt trotzdem, um sich an ihnen zu reiben und auch eben, das ist auch dieses anderes, ja.
Naja, und es ist ja das Vokabular, das sie verwendet, genau. Und sie spricht ja von Mann und Frau.
Ja.
Und trotzdem, und ich glaube, weil sie dieses Vokabular verwendet, gibt es eben diese eine Lesart, die ihr vorwirft, sie ist essentialistisch. Mhm. Und ich würde denken, es geht eher um dieses... Werden im Schreiben.
Das Werden ist interessant, auch im Lesen. Also ich meine, was wird ein Text? Was werde ich als Lesender oder Lesende? Und was ist man auch als der Schreibende? Also eben, ich finde das eigentlich, das ist dieses typische Deleuzian Becoming. Also ich meine, das kommt ja auch im Anti-Oedipus und das kommt auch im Thousand Plateaus. Also dieses Becoming something, becoming animal, becoming woman, becoming whatever.
Genau, da haben wir es ja drin. Frau, das Tier werden, die Frau werden, das anders werden.
Genau.
Genau.
Ich denke, das ist mir irgendwie auch wichtiger. Das ist ein Gedankengang, den ich irgendwie schön und wertvoll finde. Und wir müssen auch immer, da sind wir auch wieder beim Cyborg, glaube ich, auch dieses konstante Werden. Dieses konstante, was...
Ist das auch das, was du meinst mit, du willst eigentlich die Wunde offen halten?
Ja, ich glaube ja. Ich glaube, das ist so ein... Also ich weiß nicht, ob es genau das ist, dass ich jetzt einen Finger drauflegen könnte und sagen, das ist genau, was ich meine. Aber ich glaube,
Finger in die Wunde.
Ja, genau. Nein, aber es ist irgendwo in dieser Familie von Gedankengängen, glaube ich, mit drinnen. Eben dieses Offenhalten. Nicht einen Standpunkt. Also nicht, es geht nicht um Standpunkt, aber nicht diesen, es nicht zu close. Nicht ein Suchen nach einer Closure. Ich glaube, so kann man schon sehen. Einen Abschluss. Sondern eigentlich dieses Offenhalten. Und das ist, glaube ich, nicht so viel anders als das Becoming letzten Endes. Und das ist auch so wahrscheinlich, dass ich da niemals wirklich eine Research-Question oder Forschungsfrage wirklich beantworten könnte, als vielmehr, dass es etwas, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, die Kreisbewegung ist. Oder eine, also ich glaube, letzten Endes wird es in dieser Arbeit, die ich da mache, darum gehen, wie man dieses Whole approached. Also, wie komme ich zu diesem Hole?
Zu dem Loch.
Ja. Gott, oh Gott, Deutsch, Englisch. Das ist auch eine interessante Sache. Ich schreibe nicht in meiner Muttersprache. Dadurch habe ich auch viel weniger Autorität über die Sprache. Die Sprache macht sehr viel mit mir. Oder ich lasse die Sprache auch Dinge mit mir machen, glaube ich.
Ja, das finde ich interessant.
Also, ist mir nur gerade so als Side-Note, Footnote eingefallen.
Ja, also weil dieses, was wir auch vorhin angesprochen hatten, dass was Metaphern eigentlich an, welche Struktur in den Metaphern bereits drin liegt oder welche Bahnungen vorgezeichnet sind durch die Worte oder durch die Sprache, die man benutzt. Das ist natürlich total wesentlich. Ich habe auch lange auf Englisch geschrieben und da eigentlich immer so eine ganz angenehme Distanz empfunden, weil die Worte nicht so vorbelastet sind wie im Deutschen. Mhm. Und finde es eigentlich gerade ganz toll, das Deutsche für mich zurückzuerobern, weil ich aber auch eine andere Autorität habe dem Schreiben gegenüber und eine ganz andere Sicherheit im Umgang. Also ich kann es viel stärker steuern und mich auf eine andere Weise aber der Sprache hingeben, weil ich mich in der Sprache so sicher fühle. Im Englischen habe ich immer genossen, dass es so einen leichten Blur, also eine leichte
unpräzise
Vernebelung gibt.
Ja, für mich ist es auch so, also für mich ist nicht in der Muttersprache zu schreiben ein bisschen so eine Anti-Authoritarian, ich weiß nicht, wie ich das, also
eine Auflehnung, oder?
Ja, eigentlich irgendwie zum einen eine Auflehnung, aber zum anderen auch wirklich tatsächlich eben die Sprache hat eigentlich, also ich habe nicht den Respekt wahrscheinlich vor der Sprache, als wenn ich in Deutsch, also Deutsch ist sehr, sehr präzise und ich wüsste nicht, ob ich die richtigen Worte hernehme. Ich habe, glaube ich, eine gewisse Ignoranz beim Englischen, daher stolper ich da rein und mache halt irgendwas und dann...
Und ganz unbedarfter damit
umgehen. Und ganz unbedarft, ein bisschen naiv auch, aber dadurch halt auch vielleicht ein bisschen mutiger, als ich jetzt im Deutschen wäre, wenn ich schreiben würde. Und Deutsch, mir fällt es auch auf, weil wir jetzt eben auf Deutsch sprechen und ich eigentlich über meine Research, über meine Forschung, so wirklich 80% eigentlich auf Englisch spreche. Also ich habe eigentlich noch nie einen deutschen Vortrag gehalten. Ich habe selten wirklich mit Leuten auf Deutsch drüber diskutiert. Also ich falle dann eigentlich jetzt
automatisch
oder das frage, ob ich es auf Englisch machen kann, weil es einfach viel flüssiger kommt, weil mir auch das Vokabular im Deutschen fehlt. Aber mir fällt auch ein, wie präzise, also eben die Autorität, die ich über die Sprache habe, wenn man es überhaupt haben kann, eine Autorität über eine Sprache zu haben. Aber im Deutschen habe ich das Gefühl, ich müsste viel präziser sein. Und dann sage ich dieses Wort, übersetzt es vom Englischen ins Deutsche und denke mir irgendwie, das trifft es aber nicht ganz. Da ist noch mal was anderes. Ich bin ganz, ganz sicher, da gibt es ein anderes Wort. Wohin im Englischen bin ich vollkommen zufrieden mit diesem Wort.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob Englisch einfach nur unpräziser ist allgemein. Ich weiß nicht, ich möchte es jetzt nicht so... Ich bin kein Sprachwissenschaftler, aber auch wenn ich philosophische Werke auf Englisch lese, sind die weniger für mich komplex, als wenn ich sie auf Deutsch lese. Und ich frage mich, ob ich einfach die Hälfte nicht mitkriege. Oder ob es ist... Weil das Deutsche doch tatsächlich eine sehr, sehr präzise Sprache ist, in der genau, also in der, mit der ich durch auch Wortzusammensetzungen, durch Satzstellung sehr, sehr, sehr präzise was sagen kann.
Ja, einerseits ja, würde ich dir total zustimmen. Andererseits gerade diese Eigenheit des Deutschen, dass man die Substantivierung hat, dass man eigentlich aus jedem Verb und jedem Adjektiv ein Substantiv machen kann. Das bringt auch manchmal, finde ich, so eine romantische Unschärfe rein, wenn man einfach sagen kann, das Gewollte, das Blaue, das Schwere, das Unbehagliche. Mhm. Und auf einmal sieht man sofort
groß.
Es wird so groß, genau.
Und schwebend und...
Und irgendwie weniger fassbar dadurch, als hätte die Substantivierung...
Umriss ausradiert.
Ja, also man führt durch die Substantivierung, gibt man eigentlich ein bisschen Handlungsmacht ab oder suggeriert oder deutet an, dass es da was gibt, was für sich steht. Und das kann auch ganz schön täuschend sein.
Mhm. Ja gut, das stimmt. Es hat sowas, es gibt so eine falsche Grandiosity irgendwie. Es ist so wie the sublime.
Genau. Das Erhabene,
genau. Ja, genau, das Erhabene eigentlich.
Und schon steht man steht quasi vor dem Horizont des Erhabenen, was ganz anderes ist, als wenn man Erhaben als Adjektiv verwendet.
Ja.
Und
das meinte ich wahrscheinlich auch, als ich vorher gemeint habe, ist das ein Snobismus. Manchmal, also wenn du gewisse Theorietexte liest auf Deutsch oder Papers oder Essays, wo man wirklich das Gefühl hat, mein Gott, kommt zum Punkt. Weil es ist halt oftmals dieses Blumige rundherum, aber nicht... Also wo man merkt, es geht einfach viel mehr um den Beweis, ich kann diese Worte zusammensetzen, ich kann es auf diese Art und Weise ausdrücken. Es ist eine akademische Sprache auch. Und dann finde ich, ich würde wirklich gern mal irgendwie ein Paper, ein Buch, ein Philosophiebuch lesen, was sich nicht dieser Sprache bedient.
Aber es gibt ja Versuche, finde ich. Also gerade Deleuze und Guattari sind Beispiel dafür. Oder,
auch, und sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. In dem,
oder auch Helen Csikszentmihalyi, die versucht...
viel besser zu lesen. Das meinte ich auch vielleicht mit dem Anspruch, den ich irgendwie schon möchte, dass es vermittelbar ist. Ich finde, sowas ist für mich... Also ich lese sowas viel lieber und es geht doch auch irgendwie um die Lust am Lesen. Also nicht nur um die Lust am Schreiben, nicht nur die Lust... zu finden, seine eigene Lust im Schreiben zu finden, dadurch einen Ausdruck zu kriegen, sondern auch die Lust am Lesen. Und so klassisch der Text von Helen Csikszentmihalyi ist und so klassisch durchexerziert wie er ist und nenne ihn ausgelutscht wegen mir, ich lese ihn immer wieder gerne und immer wieder mit einer gewissen Lust dabei. Also vielleicht stehe ich auch auf Routine, keine Ahnung, aber der Text ist schon, der hat was. Du merkst einfach auch, ich glaube, er hat ihr Spaß gemacht zu schreiben. Oder es war irgendwas drin, es war eine gewisse Dringlichkeit drin.
Also er hat auf jeden Fall den Effekt bei mir auch nach wie vor, dass ich Lust kriege zu schreiben.
Eben, genau. Er macht wirklich was mit einem. Ja. Und das ist großartiges Schreiben letzten Endes, wenn man durch die eigenen Worte hinkriegt, bei jemand anderem Lust zu erzeugen. Also das ist schon nicht schlecht.
Ich frage mich gerade, ob es den... ob es die Abweichung von dem etwas als etwas trocken empfundenen theoretisch-analytischen Diskurs braucht dafür. Also ob sozusagen, ob die erste Begegnung mit so einer Art Schreiben einen nicht ähnlich irritiert zurücklassen würde, wie ein, weiß nicht, Kant zurücklässt, sondern ob der nicht gerade, also ob diese Art des Schreibens natürlich auch so frisch wirkt im Kontrast zu einer anderen Art des theoretischen Schreibens.
Mit Sicherheit, das ist auch ein Befreiungsschlag davon und es ist auch eine sehr überlegte Geste, letzten Endes zu sagen, wie kann ich das kontrastieren, denke ich. Ich mag solche Gesten manchmal. Ich mag solche Gesten gegen systemisch enge Sachen. Ich finde das irgendwie ist ganz gut, manchmal braucht es das. Es braucht so ein auf den Tisch schlagen und sagen, das war's jetzt und ich mach's anders. Und ich glaube, es sollte auch irritieren. Also da sind so viele Spitzen drinnen letzten Endes in diesem Text, die sehr wohl sitzen sollen und fies sein sollen. Also er ist schon komplex auch und er sollte sicherlich irritieren und er sollte zum Nachdenken anregen und eigentlich auch eine Gegenposition entwickeln. Wobei ich bis heute nicht genau weiß, was das Écriture féminine ist. Irgendwie.
Ja, das ist ja gerade der Streitpunkt, oder? Also das, also worüber wir gerade gesprochen haben, heißt das jetzt einfach, dass Frauen eine bestimmte Art haben zu schreiben, die...
Das wäre schade und reduktiv irgendwie. Das wäre sehr schade, wenn es so wäre.
Ja.
Also ich glaube auch nicht, es ist eine männlich-weibliche Sache, aber eben, egal ob es weiblich oder männlich ist, was beinhaltet das Écriture féminine? Ist das eine körperlichere Art zu schreiben? Ist das eine disruptedere Art zu schreiben? Also mehr eine mehr kolloquial, mehr orale Art des Schreibens, also gesprochen? ist es eine humorvollere, ist es eine weniger trockene, also was genau ist da drin?
Man landet halt sofort in so Geschlechterzuweisungen, ne? Also das ist, finde ich, ähnlich irritierend, wie wenn man Frauen, also Kunst von Frauen mit der Farbe Rosa verbindet.
Mit Stoff und Sticken und Nails.
Also es gibt natürlich so sagen wir, Abkürzungen oder Fingerzeige, die Erkennungssymbole, die, glaube ich, aber natürlich spätere Zuschreibungen sind, von die erlauben es leichter zuzuordnen.
Ich glaube, was sie aber auch macht, was mir jetzt gerade auffällt bei dem, was du sagst, ist, und das ist eigentlich auch eine starke Geste, sie reappropriated eigentlich das Wort weiblich irgendwie in diesem Text. Weil das war ja immer so was eben, was du auch gerade sagst, die Frauenkunst und eben diese Zuweisung des Weiblichen zu etwas, was eigentlich auch immer minor ist, immer minder, immer wie auch immer. Und was sie eigentlich ja schon sagt, ist so, ich gebe dem jetzt mal einen Namen. Ich nenne das Écriture Féminine, also ich nenne das weibliche Schreiben oder wie auch immer die deutsche Übersetzung davon ist. Und ich tue das und ich bin stolz drauf und ich mache das und wir müssen das machen. Also eigentlich gibt sie dem probiert sie dem eine Relevanz zu geben, eine Daseinsberechtigung neben dem anderen Schreiben. Das ist eigentlich ganz interessant, diesen Bereich zu wählen, der nicht bequem ist, der wahrscheinlich ungünstig besetzt ist. Also mit dem Weiblichen hat man lange nichts Gutes verbunden. Ich weiß auch, wie verletzt ich war, als mir Anfang meines Masterstudiengangs mal gesagt wurde, du arbeitest mit Textil und Stoff, das ist halt Frauenkunst. Und ich war ultra verletzt auf eine Art und Weise. Also ich meine, ich kam aus dem Designstudium und jeder hat wenn du Fashion machst, arbeitest mit Stoff, auch als Mann. Und es gibt sehr viele männliche Fashion Designer, viel zu viele. Und also für mich war das überhaupt gar nicht so besetzt, vielleicht auch etwas naiv, aber war es nicht. Und was ich irgendwie aber auch nicht kapiert habe, war, dass es kam von einer Frau, dass man letzten Endes auch als Kompliment sehen kann und als eigentlich eine sehr feministische, interessante, starke Position, zu sagen, ich arbeite mit diesen Materialien, ich mache sie mir zu eigen und mache was anderes draus. Oder ich benutze sie, um einen gewissen Punkt zu machen. Und mir war das damals voll unsympathisch.
Ja, weil es sowas, also du hast gerade davon gesprochen, dass du gerne auf Englisch schreibst, weil die Sprache nicht vorbelastet ist. Oder vielleicht habe ich das gesagt, ich deswegen so geschrieben. Aber man hat ein Material, das neutral ist und man kann, es gibt natürlich eine Eigenlogik des Materials, aber man kann damit arbeiten. Genau. Und eigentlich geht man davon aus, dass alle anderen Materialien, man will die ja eigentlich zur Verfügung haben, um damit was machen zu können, ohne Vorbelastung. Und jetzt sind Frauen per se in der Kunst und im Schreiben viele Materialien verwehrt oder beziehungsweise bringen schon was mit. Und das ist schwierig einzusehen. Also ich erinnere mich daran, dass ich, als ich es in meinem allerersten Video selber performt habe, vor ungefähr 10 Jahren, und da war ich noch im Studium und mit der Tutorin gesprochen habe und sie mich darauf angesprochen hat, dass das in einem feministischen Kontext zu lesen ist, habe ich das weit von mir gewiesen. Mhm, genau. Das wollte ich überhaupt nicht hören, weil ich dachte, das ist nicht, um was es mir geht, genauso wenig, wie es dir darum ging.
Das war genau die gleiche Sache. Ja,
das ist doch einfach mein Material, ich will diese Geschichte, das ist nicht, was mich interessiert, das will ich da eigentlich nicht drin haben.
Genau, und wenn ging es um einen menschlichen Anspruch, also beyond gender letzten Endes, wie der Mensch in der Welt ist irgendwie, aber nicht um eine gegenderte Sache, also so habe ich das damals gesehen, aber du kannst das gar nicht so trennen, das habe ich erst sehr viel später, also ich bin eigentlich wie so ein late awoke Feminist in der Sache in Bezug auf meine Arbeit.
Ich habe gebraucht, um das zu verstehen, dass ob du möchtest oder nicht, aber wenn du als junge Künstlerin deinen Körper vor die Kamera stellst, dann ist das automatisch in einem Kontext, also das hat einfach Geschichte und du thematisierst was mit, das kannst du leugnen, aber es ist trotzdem da und du musst dich irgendwie dazu verhalten. Und ich habe das als sehr, sehr frustrierend empfunden und im Nachhinein habe ich aber eingesehen, dass diese Tutorin damals recht hatte.
Mhm. Eben, und jetzt, das war bei mir eben auch, also dieser Angriff, mittlerweile würde ich auch sagen.
Das dauert ein paar Jahre, das Interessante ist, dass wenn ich jetzt selber unterrichte, ich das auch sehe und das irgendwie bei Studentinnen zur Sprache bringe und dann die gleiche Reaktion erfahre und irgendwie denen das nicht sage, weil ich will nicht sagen, jetzt wart mal 10 Jahre ab.
Yeah.
Aber ich erinnere mich eigentlich daran, an die Empörung, die man empfindet. Und das ist, dass eigentlich man sehr wenig Spielraum hat, ohne dass sofort das in irgendeiner Weise gelesen wird, eingeordnet wird. Und viele Frauen dann natürlich darauf reagieren, dass sie solche Materialien, also den eigenen Körper, Stoffe und sowas komplett ausschließen aus ihrem Werk, um genau dieses Missverständnis in Anführungszeichen zu vermeiden.
Nee, es hat absolut einen Punkt. Ich habe damals auch probiert, es zu kontrastieren. Ich habe mit Metall noch gearbeitet, weil ich dann fand, ja gut, nimmst halt ein männliches, nimmst ein weibliches Material und dann bin ich vielleicht irgendwo bei 50-50. So einfach war es dann nicht. Ja. Und was mir mit den Stoffen und mit dem Textil eigentlich letzten Endes auffiel, das dann doch immer wieder, was ich auch mittlerweile ganz interessant finde, dass ich eigentlich immer irgendwo mit Text und Sprache gearbeitet habe und gleichzeitig auch mit Textil und Stoff. Aber dass das alles so, auch im Metaphorischen, man sagt ja auch Erzählstoff und es gibt irgendwie auch den Text und das Textteil, was irgendwie zwar nicht der gleiche Wortstamm ist, aber trotzdem irgendwo so Verbindungen sind. Und auch überhaupt die Verbindung drin, womit wir auch wieder die Narben in Frankensteins oder die Stitches in Frankensteins Monster. Also ich finde immer so diese, das ist eigentlich einen ganz produktiven Bereich. Also ich bin keine Textilkünstlerin, also nur per se, aber ich meine, ich finde es so eigentlich nicht so ganz uninteressant und auch das in Bezug auch darauf, dass ja vielleicht auch geschichtlich, dass Textilien vielfach auch von Frauen hergestellt wurden, also die ganze Weber-Geschichte, auch wie die Weber und Weberinnen letzten Endes auch politisch, gut, es waren auch Männer, aber wie halt die politische Geschichte der Weberei, Herstellung von Stoffen, die ganzen Weber-Strikes, die es da gab in der Industrialisierung, also das ist nicht uninteressant, das ist dieses Material, was an mir dann irgendwie so verhasst wurde durch den Kommentar kurzfristig, das ist eine Frauensache, wenn man sich dann das Material nimmt und doch mal anguckt, historisch, politisch, man auf einmal feststellt, nee, es hat vielleicht schon, es gibt Gründe, warum ich damit arbeite oder warum mich das anzieht. Und sich das auch irgendwie in einem Text, in der Text-Practice, in der Writing-Practice auch irgendwie reflektieren kann, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist Text und Textil für mich nicht so weit auseinander, wie man meinen könnte, dass es ist.
Genau, also es, ich glaube aber, das wurde ja sehr viel zusammengelesen, Text und Textil. Und auch von vielen, also früh von, also weil die zum Beispiel die Konnotation, dass Frauen weben, ist ja eine spätere, weil wie du schon angedeutet hast, es waren, früher waren ja auch Männer, also war das, ganz Familien haben ja gewebt, das war ja keine per se feminine Praxis. Und trotzdem, es ist zu so einem Kürzel geworden, was es heutzutage weiblichen Künstlerinnen schwer macht, mit diesem Material zu arbeiten und zu sagen, wie du es selber in deiner Erfahrung geschrieben hast, ich interessiere mich aber für einen anderen Aspekt dieses Materials. Mhm. Also du hast sofort das Weibliche als Thema damit drin.
Total. Aber wie man dann eben Jahre später feststellt, ist das gar nicht schlimm. Ist man eigentlich voll in Ordnung.
Ja.
Nur es braucht so seine Zeit auch.
Vielleicht nochmal zum Abschluss wollte ich eigentlich. Wir haben kurz angefangen, in die Richtung zu gehen und dann sind wir irgendwie abgekommen vom Weg. Wir haben noch über die Kreisbewegung gesprochen. Mhm. Und du hast am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass du es schwierig findest, den Gegenstand deiner Recherche zu benennen, weil er eigentlich nur einsteht für irgendwas, das man gar nicht kennen kann. Und dadurch ergibt sich, dass du deinen Gegenstand eigentlich umkreisen kannst, aber du kannst ihn eigentlich nicht erforschen im Sinne von, jetzt habe ich's. Mhm. Ne?
Genau.
Und ich finde eigentlich, ich habe es ja immer sehr mit Formentsprechungen, aber mir gefällt irgendwie daran, so wie du über deine Recherche redest und über deine Arbeit redest, dass die Bewegung, die methodologische Bewegung, die du vornimmst, nämlich dieses Umkreisen des Gegenstands, ja auch das Loch in sich trägt.
Total.
Oder die Wunde irgendwie thematisiert. Ne?
Mhm. Das mag ich auch eigentlich, das finde ich wirklich schön dran auch. Und ich glaube, deswegen benutze ich das auch so. Auch dieses, was ich vorher gesagt hatte, vom Englischen her, und eben, ich arbeite auf Englisch, ich muss es fast auf Englisch dann sagen, also dieses How to approach the hole, habe ich irgendwann mal auch umgedreht in How to attend to the hole. Und das attend ist auch die attention drinnen. Und dann hast du auch wieder irgendwie eine gesture of care, also eine Geste des sich Kümmerns oder des dazu Tendens der Wunde und so. Also man kann sehr viel damit spielen und das hat aber auch alles dieses, ich glaube, man kriegt nicht den Finger in die Wunde so richtig. Ich glaube, es geht nicht.
Also es ist schön auf jeden Fall, weil das so ein ganzes, also man spürt irgendwie, dass du den Gedanken, deine theoretischen Gedanken aus dem Bild der Wunde entwickelst.
Ja, das ist ein bisschen der umgedrehte Weg, aber das ist, was, glaube ich, die Kunst einem erlaubt, dass das wieder dieser Eingang zu etwas, zu einer theoretischen Auseinandersetzung durch die Kunst. Da kann ich mir, glaube ich, diese Dreistigkeit erlauben, das ein bisschen zu ignorieren. Natürlich schreibe ich auch über die medizinhistorische Seite der Wunde und so weiter und so fort, aber das hat nicht diesen, also eben, es ist andersrum aufgedröselt.
Genau, und das ist ja aber, hast du gerade gesagt, das erlaube ich mir, aber das ist doch gerade das, worum es in einem künstlerischen Vorhaben, künstlerisch-theoretischen Vorhaben geht. Also sich abzusetzen von Methoden, von den klassischen Methoden der Wissensgenerierung und zu gucken, wie wenn ich es umdrehe, also wenn ich die Gegenbewegung mache, und mich übers Bild an den Gedanken näher, liegt darin nicht irgendwas, was ich von der anderen Seite nicht finden würde, ne?
In der künstlerischen Arbeit und im Herangehen ja, aber das würde es gelten, meinem Bewertungskomitee dann zu erklären, die natürlich mit diesem, also es hört sich immer so viel freier an, auch durch das Practice-Based, und mir fällt dann immer wieder auf, man muss es dann doch zu einer relativ banalen Methodologie zurückführen können, zu einem ziemlich klaren Rational, wo man sagen kann, ich mache es aus diesem und jenem Grund und das ist meine Forschung, weil es doch eine Bewertbarkeit haben muss. Und das ist so eine Problematik drinnen, die ich finde, die sehr, sehr viel erstickt und zunichte macht, was eigentlich genau die Stärke ist der künstlerischen Forschung, der Righteously-Forschung und so weiter und so fort, weil es halt in einem universitären Kontext ist und in der Institution. Was
überhaupt, da sind Zentauren nicht erwünscht.
Nee, sind sie nicht. Das System will keine Zentauren, es will Klarheit. Keine Hybride.
Wir machen sie trotzdem.
Ja, wie auch sonst macht es ja keinen Spaß.
Genau. Okay, Kathi, ich glaube, das war ein schöner Abschluss.
Hat sehr Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.